Deutschlandfunk, kontrovers.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg, herzlich willkommen. Eigentlich wollte das Bundeskabinett heute den Gesetzentwurf zum Kohleausstieg beschließen, aber der heftige Streit um einen kleinen Passus im Gesetz, nämlich da geht es um die Abstandsregeln für Windräder zu Wohnsiedlungen. Dieser Streit hat dazu geführt, dass der Beschluss erst einmal verschoben werden musste. Worum geht es? Laut Gesetzvorlage soll der Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Wohnsiedlungen ab mehr als 5 Häusern gelten, und zwar auch in Gebieten, die erst noch besiedelt werden könnten. Kommunen und Länder können aber von dieser Empfehlung vorübergehend abweichen. Und seit diesem Vorschlag nun tobt ein Streit quer durch alle Lager. Wirtschaft, Energieverbände, Klimaexperten, aber auch Umweltschützer werfen Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, vor, an der Energiewende weg von schmutziger Kohle hin zu sauberer Energieerzeugung die Axt anzulegen. Denn damit sei das Ziel, im Jahr 2030 65% des Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren, faktisch nicht mehr zu schaffen. Die Befürworter der Regelung und auch der Wirtschaftsminister sagen wiederum, die Änderung, die sei wichtig, um die Menschen bei der Energiewende mitzunehmen. Denn längst kann schon heute kein Windrad eigentlich mehr aufgestellt werden, ohne dass sich nicht vorher eine Bürgerinitiative dagegen formiert hat. Der Zeitpunkt dieser Kontroverse, muss man aber auch sagen, könnte kaum ungünstiger sein, denn die Branche kämpft derzeit ums Überleben. Einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen, Enercon, hat bereits die Streichung von 3000 Jobs in Deutschland angekündigt. Was bedeutet der Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium für den Ausbau der sauberen Energie in Deutschland? Welche Folgen hat er wiederum für die Windbranche? Oder muss die Politik nicht einfach mehr Rücksicht nehmen, auch auf die Windkraftgegner? Streit um Windräder droht der Energiewende das Aus. So ist diese heutige Kontroverssendung überschrieben. Meine Gäste, Oliver Krischer, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag und er ist zugeschaltet aus Aachen. Herr Krischer, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Dann Andreas Lenz, er ist Bundestagsabgeordneter der CDU, sitzt für die auch im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Er ist zugeschaltet aus München. Andreas Lenz, herzlich willkommen.
Guten Morgen aus München. Ich bin Abgeordneter der CSU, aber wir sind ja in einer Fraktionsgemeinschaft.
Genau, das war jetzt mein kleiner Lapsus, der CSU. Und wir haben Detlef Alborn mit dabei. Er vertritt Vernunftkraft. Das ist ein Dachverband vieler Bürgerinitiativen gegen Windkraft. Herr Alborn ist zugeschaltet aus Kassel. Herr Alborn, Ihnen auch einen schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. Das kostenfreie Telefon hat die Nummer 00800 44 64 44 64. Nochmal die Nummer für das kostenfreie Telefon 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. kontrovers@deutschlandfunk.de, die E-Mail-Adresse. Ja, und uns haben bereits einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter zu unserem heutigen Thema heute Morgen erreicht. Und da wollen wir ganz kurz mal reinhören.
Reimann aus Heidelberg, guten Morgen. Ich bin entschieden der Meinung, dass Windräder unbedingt gebaut werden müssen und dass wir alle erneuerbaren Energien zusammen mit Windrädern brauchen. Es geht überhaupt nicht, dass Windräder nicht mehr gebaut werden dürfen.
Bot aus Norden Norddeich mit den Windrädern. Ich bin im Prinzip zwar für diese Energie, aber ich finde, der Abstand muss gewahrt werden, denn sonst wird die Gesundheit, und zwar nicht nur der Menschen, sondern auch des Viehs, beeinträchtigt.
Wolf Wunder bei Kiel, Schleswig-Holstein. Solange Windräder trotz Wind teilweise abgeschaltet werden, weil es an Stromtrassenkapazitäten fehlt, sollte von weiterem Großausbau solcher Anlagen abgesehen werden. Stattdessen müssen alle vorhandenen Windräder laufen, um mit denen dann zum Beispiel Wasserstoff dezentral zu produzieren, damit dessen Energie dann in der Funktion eines Stromspeichers bei Windstille ins Netz zugeschaltet werden kann.
Ja, hallo Jörg Schreiber, mein Name aus Wied. Ich kann die Bedenken der Menschen verstehen, die sagen, dass es sie vielleicht stört in den Geräuschen, muss auf der anderen Seite fragen, ob die auch Auto fahren und an Hauptverkehrsstraßen vorbeifahren und denn sich überlegen, was die Leute denn sagen, dass sie den Straßenlärm ertragen müssen.
Kochbeck, Hassel. Von den Rotorblättern, die zu recyceln sind, ist nie die Rede. Millionen Tonnen Rotorblätter sollen schon rumliegen. Es ist überhaupt noch kein Konzept da, wie diese Verbundstoffe zu recyceln sind. Es ist Sondermüll.
Rüdiger aus Heidelberg. Wir haben hier im Südwesten keine einzige Windkraftanlage. Dafür wird die Kohle ausgebaut im Großkraftwerk Mannheim von 4 Megawattstunden auf 7 Megawattstunden. Diese grüne Landesregierung ist eine Lachnummer.
Tja, soweit erste Wortmeldungen unserer Hörer. Herr Krischer, fangen wir mit Ihnen an von den Grünen. Diese 1000-Meter-Regelung, die jetzt im Gespräch ist, ist das nicht ein notwendiger Kompromiss zwischen Windkraftgegnern einerseits und den Befürwortern der erneuerbaren Energien?
Nein, das ist kein Kompromiss. Das ist der Versuch, den Ausbau der Windenergie in Deutschland endgültig abzuwürgen. Wir haben ja schon sehr große Schwierigkeiten, das unter den heutigen Bedingungen hinzubekommen. Aber wenn ich dann sehe, dass 1000 Meter Abstand auf 5 potenzielle Wohnhäuser, es geht ja noch nicht mal um vorhandene Wohnhäuser, sondern dann quasi Baugrundstücke, da finden Sie in Deutschland keine Fläche mehr, wo Sie wirklich noch Windkraftanlagen hinstellen können. Wer so etwas vorschlägt, der will einfach das rückgängig machen, was in Deutschland nun über alle unterschiedlichen Meinungen hinweg in den letzten Jahren betrieben worden ist, nämlich dass wir aus Gründen des Klimaschutzes, aber aus ganz, ganz vielen anderen Gründen aus der Kohle aussteigen. Atom haben wir lange schon entschieden und das durch erneuerbare Energien ersetzen. Und da habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis dafür. Ich verstehe auch nicht, wie eine Partei, die sich eigentlich Unternehmen und Wirtschaft und Mittelstand nahe sieht, auch eine Branche aus dem Land drängen kann, das passt für mich nicht.
Gehen wir noch drauf ein, auf die ganzen Punkte, die Sie auch drauf angesprochen haben. Herr Lenz von der CSU, hat Sie die Heftigkeit des Aufschreis nicht auch überrascht? Da ist zum Beispiel, weil selbst die Wirtschaftsverbände, der Bundesverband der deutschen Industrie beispielsweise, hat den Wirtschaftsminister ja heftig kritisiert und das ist ja faktisch schon eigentlich Ihr eigener Interessenvertreter. Also wie haben Sie diese Kritik denn aufgefasst?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass wir ja von Jahren kommen, wo wir Rekordausbauwerte hatten bei der Windkraft. 2016, 2017 hatten wir mit die höchsten Werte überhaupt in der Geschichte. Wir sind jetzt bei 43% an erneuerbaren Energien vom Bruttostromverbrauch und jetzt geht es eben darum, ja, dass wir Akzeptanz schaffen und das ist ja auch Teil des Kompromisses oder des Gesetzesvorschlages, dass wir Kommunen stärker beteiligen an der Windkraft, an den Einnahmen der Windkraft und wie Sie es schon sagten, es ist ja so, dass auch unabhängig von den Abstandsregeln, die jetzt in der Diskussion sind, die Zahlen nach unten gingen und die Zahlen gingen nach unten, weil die Projekte beklagt werden, weil wir Widerstand vor Ort haben und es ist noch gar nicht ausgemacht, dass wir letzten Endes, wenn die Abstandsregeln gelten, dann wirklich weniger Ausbau haben, sondern im besten Fall dann einen gesicherten Zubau über die Jahre bis 2030. Und das ist natürlich auch unser aller Ziel, dass die Branche dann auch letzten Endes so mehr Planungssicherheit hat.
Aber Herr Lenz, nochmal meine Frage. Hat Sie das nicht auch ein bisschen überrascht, dass eben selbst aus der Wirtschaft ganz scharfe Kritik gekommen ist an diesem Vorschlag von Peter Altmaier?
Ja, wir sind ja auch nicht nur Interessensvertreter der Wirtschaft, aber ich glaube, dass vielleicht auch der BDI die Dinge auch nicht ganz genau angeschaut hat. Wie gesagt, es ist ja so, dass die Zahlen zurückgingen bei bestehenden Abstandsflächen oder Abstandskulissen. Und es ist aus meiner Sicht gar nicht ausgemacht, dass es jetzt noch einen größeren Einbruch geben wird aufgrund der aktuellen Regelungen. Wie gesagt, die Wirtschaft hat ihre Interessen. Wir haben aber natürlich auch die Energiewende mit dem Bürger zu gestalten. Und ich glaube aber trotzdem, dass wir auch konstruktiv den Dialog mit der Branche weiterführen müssen. Und da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen, dass wir da auch auf einen guten Nenner kommen können, auch unter Berücksichtigung der jetzt diskutierten Vorschläge.
Herr Alban von Vernunftkraft, wenn es bei diesem Vorschlag jetzt bliebe, das ist noch keinesfalls ausgemacht, aber wenn es dabei bliebe, wäre das aus Ihrer Sicht nicht auch eine Vorgabe, mit der dann die meisten Bürgerinitiativen ganz gut leben könnten?
Also offen gestanden, nein. Wir müssen uns mal darüber im Klaren sein, welche Implikationen dieses Thema Windkraftausbau hat. Zum einen möchte ich mal den Kollegen Krischer hier korrigieren, wenn er sagt, er wollte Kohle durch Kohlekraftwerke, durch Windkraftwerke ersetzen. Das ist eine physikalische Unmöglichkeit aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt in Deutschland flächendeckende Windstille. Und es gibt hinlängliche Untersuchungen zum Thema, die eindeutig zeigen, dass die sicher zur Verfügung stehende Leistung, nämlich die Leistung, die alle Windkraftanlagen in Deutschland zusammen liefern, bei 0 liegt. Bei 0 Megawatt. Und zweitens, es werden ja furchtbar viele Studien um dieses Thema geschrieben. Und natürlich gucken wir uns diese Studien sehr genau an. Und da gibt es eine Studie von Akatech. Und die haben also gesagt, man wolle 250.000 Megawatt Windkraftanlagen in Deutschland installieren. Das sind 64.000 Windkraftanlagen neuester Bauart. Und jetzt überlegen wir uns mal, wenn wir alle Windkrafträder, die wir heute haben, repowern, wir räumen die alle ab, die bauen wir ab und ersetzen sie durch neueste Bauart mit einer Nennleistung von 250.000 Megawatt. Und die stellen wir jetzt in die Landschaft immer in Sechsergrüppchen. Das nennt man ja Windpark. Dann liegen 80.000 Quadratkilometer der Fläche innerhalb eines 1.000 Meter Radius. 80.000 Quadratkilometer und 225.000 Quadratkilometer von Deutschland innerhalb eines 2.000 Meter Radius. Diese Zahl, die müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn wir mal berücksichtigen, dass wir in Deutschland überhaupt an bebaubarer Fläche noch gerade mal 290.000 Quadratkilometer haben.
Herr Albon, lassen Sie mich jetzt ganz kurz dazwischen grätschen. Das ist jetzt sehr breit angelegt. Ich würde ganz gerne noch mal am Anfang der Sendung bei dem jetzt diskutierten Vorschlag bleiben. Also noch mal an Sie. Die Ablehnung der meisten Bürgerinitiativen ist so grundsätzlich, dass Sie auch sagen würden, selbst dieser Kompromiss, der ja dazu gedacht ist, eben auf die Kritiker von Windkrafträdern zuzugehen, also selbst dieser Kompromiss wäre aus Ihrer Sicht nicht tragbar.
Also wenn überhaupt, dann gibt es einen Kompromiss, dass wir das, was die Bayern machen, 10H, zehnfache Anlagenhöhe, ja, das würde natürlich bei neuen Anlagen bedeuten, dass wir da bei über 2 Kilometer Abstand sind. Das sind auch Regelungen, die im Ausland üblich sind. Ja, dass man so dicht an die Bürger ran muss, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir das ganze Land vollpflastern müssen.
Herr Krischer,
das ist das und das ist...
Gut, den Punkt haben Sie gemacht, Herr Albon. Herr Krischer, mich würde noch mal interessieren, jetzt bei diesem Vorschlag, Kommunen und Länder können ja abweichen, also können da auch andere Regelungen treffen. Ist das nicht trotzdem ein sinnvoller Ansatz, dass man sagt, die untere Ebene soll am Ende entscheiden, die auch näher am Bürger dran ist? Oder wird da letztlich Verantwortung verschoben von unten nach oben, von oben nach unten?
Also, nur ein ganz kurzer Satz zu Herrn Albon. Ich kenne kein Energieszenario, was ohne einen Ausbau der Windenergie auskommt. Und die meisten Szenarien gehen inzwischen davon aus, dass wir gar nicht mehr so viele neue Standorte brauchen, sondern die jetzt vorhandenen, da sind ja viele schon die Jahre gekommen, dass wir die repowern müssen. Und am Ende reden wir etwas zwischen 1,5 und 2% der Landesfläche, was eigentlich in einem Land wie Deutschland machbar sein sollte. Ich glaube, man kann viel über einzelne Standorte diskutieren und da gibt es sicherlich auch Dinge, die nicht gehen, aber pauschal zu sagen, das wie in Bayern zu machen, dann sind wir bei Null, dann bleiben wir bei Kohle und Atom. Das ist dann ganz klar einfach die Alternative, das muss man dann auch so benennen. Pauschale Regelungen, wie sie jetzt die Bundesregierung macht, die halte ich für komplett falsch, weil wir haben so etwas überhaupt nicht. Es gibt nicht für Braunkohlentagebaue, nicht für Kohlekraftwerke, nicht für Industrieanlagen gibt es pauschale Abstandsregelungen. Wir schaffen jetzt hier eine Lex Windenergie auf Bundesebene, wo eine pauschale Abstandsregelung gemacht wird. Und man sieht ja, das hören wir ja gerade, die Kritiker, die jetzt da ganz andere Vorstellungen haben, die sind davon auch nicht zu überzeugen. Insofern finde ich das, was der Bundeswirtschaftsminister und die Union da macht, absolut falsch. Ich bin dafür, dass im Rahmen des gültigen Emissionsschutzrechts, das ist schon streng genug, das wir im Moment haben, und deshalb haben wir ja auch viele Diskussionen und Schwierigkeiten, dass die Grundsätze Grundlage ist, dafür zu organisieren, wo kann eine Windkraftanlage hin am Ende, mit Pauschalregelungen, die sie platt dann über ganz Deutschland legen und damit eine Verunsicherung schaffen und damit den Ausbau weitgehend verunmöglichen. Das kann ehrlich gesagt nicht sein. Das ist eine Rückabwicklung der Energiewende, was da passiert.
Aber noch ja, aber das Argument kann man ja so eigentlich nicht gelten lassen. Das ist ja so, dass im Moment schon in Baden-Württemberg kein Ausbau erfolgt bei einer grün geführten Regierung. Und es ist auf der anderen Seite so, dass es eben eine Opt-out-Regelung gibt, dass jede Landesregierung, und da gibt es ja genügend, wo die Grünen beteiligt sind, auch andere Regelungen schaffen können. Und das letzte Bundesbaurecht sieht natürlich auch Einheitlichkeiten vor in ganz Deutschland und Abweichungen, das obliegt natürlich dann der jeweiligen Landesregierung. Aus meiner Sicht ist insofern die Möglichkeit für jedes Bundesland geschaffen, die muss natürlich dann auch genutzt werden.
Also erstmal, in Baden-Württemberg findet kein Ausbau statt, weil Ihre Bundesregierung Ausschreiberegelungen für Windenergie gemacht hat, wo die unter den schwierigen Bedingungen im Mittelgebirge, Schwarzwald, Baden-Württemberg, wo sie einfach nicht konkurrieren können gegen norddeutsche Küstenländer. Das ist ein Problem. In Bayern haben sie einen ganz anderen Weg gewählt. Da sagen sie 10H-Regelung, wir wollen gar nichts machen. Ich glaube aber, eine Energiewende muss überall stattfinden. Es ist nicht nur die Frage der Abstände. Sie müssen insgesamt die Regeln, wie wir den Ausbau voranbringen, die müssen einfach auch an die Ziele, die Sie als Koalition selber haben, angepasst werden. Dazu gehört nicht nur die Abstandsregelung, sondern dazu gehört auch eine vernünftige Ausschreiberegelung, damit wir mit dem Ausbau vorankommen.
An der Stelle würde ich gerne Herrn Manfred Kautsch mit in die Sendung holen. Herr Kautsch ruft an aus Hamburg und Ihr Beitrag bitte.
Ja, schönen guten Morgen, moin. Manfred Kautsch aus Hamburg-Bergedorf. Ich habe da mal was anzumerken. Ich wohne in einem relativ großen Stadtteil in Hamburg. Also Berg ist, glaube ich, sogar der größte Stadtteil, flächenbezogen. Und da sind jetzt vor kurzem 5 große, neueste, moderne Windkraftwerke mitten in den Stadtteil gebaut worden. Ich denke mal, wir haben ja schon versucht nachzumessen, aber ich denke mal, dass diese Abstandsregeln, die älteren Abstandsregeln in Hamburg gerade eben eingehalten worden sind. Und das Ganze nur, weil es ein Forschungsobjekt ist, mit dem Fraunhofer Institut zusammen, da irgendwie reingepflanzt worden ist, um festzustellen, ob diese nahe Verbindung in der Stadt mit der Stromerzeugung funktioniert. 2 Sachen dazu. Erstens haben wir festgestellt, dass die Windkraftwerke öfter mal abgeschaltet werden. Gerücht geht um, dass das gemacht wird, weil die Kohlekraft aus Hamburg-Moorburg abgenommen werden muss und die Windkraftwerke dann abgeschaltet werden. Zweitens, gerade in Hamburg, wenig Bauraum, wenig Häuser. Wo kann man wohnen? Muss das sein, dass denn da Windkraftwerke gebaut werden in der Höhe? Und drittens, wirklich der Störfaktor, gibt sowas nicht nur Ärger?
Gut, klare Ansage vielleicht an Sie.
Grundsätzlich bin ich aber für Windkraft, das möchte ich dazu sagen. Ne? Bloß ist das jetzt wichtig, dass man es da an dem Ort dann wirklich macht, unter diesen Voraussetzungen.
Okay, Herr Kautsch, vielen Dank. Vielleicht an Sie, Herr Lenz, noch kurz das weitergegeben. Ist das tatsächlich so, dass eben Windkraft teilweise da nicht eingespeist wird, weil andere Kraftwerke wie zum Beispiel Kohle dann den Vorrang bekommen?
Naja, zum einen vielleicht noch auf die Frage vorher. Es ist ja auch so, dass wir keine genehmigten Projekte haben, auch in Baden-Württemberg, dass die beklagt werden. Also es ist auch eine Frage des Planungsrechts und der Akzeptanz insgesamt. Zweiter Punkt, natürlich gibt es Zeiten, wo die Erneuerbaren abgeschaltet werden, wenn wir insgesamt zu viele Erneuerbaren im Netz haben. Das sind aber marginale Zeiten, also wenn man es durchschnittsbetrachtet, dann sind es lediglich 10% der Zeiten oder sogar drunter. Also die meiste Zeit ist es so, dass die Windräder laufen, wenn sie laufen können. Aber wir müssen uns natürlich zukünftig Gedanken machen, und das war ja auch in einem Beitrag der Hörer zu sehen oder zu hören, dass wir natürlich die Frage der Leitungen noch vor uns haben. Wir haben dazu ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz verabschiedet, das den Netzausbau beschleunigt, also dass der Strom eben auch von Norden zum Süden kommt, wo er dann letzten Endes gebraucht wird. Das ist das eine. Und wir müssen natürlich auch kreativer werden zu Zeiten, wo tatsächlich zu viel Strom produziert werden. Das heißt, dass wir Power-to-X fördern, dass wir auch die Produktion von Wasserstoff fördern. Das machen wir auch schon in Reallaboren. Das machen wir auch bei Offshore-Anlagen, also bei den Anlagen auf der See, genau auf dem Meer, dass wir eben vor Ort damit die Möglichkeit eröffnen, Wasserstoff zu produzieren als Beispiel. Und da müssen wir natürlich auch voranschreiten. Also das heißt, beim Netzausbau noch schneller werden und aber auch gleichzeitig neue Möglichkeiten schaffen, wie die Produktion von Power-to-X und die die Sektorkopplung insgesamt.
Und ich will mal ein paar Mails kurz vorlesen, die uns erreicht haben. Robert Fischmann schreibt zum Beispiel, die Leute tun so, als würde ein Windpark ihre gesamte Kommune zum unbewohnbaren Industriegebiet machen. Hätten die lieber ein Atom- oder Kohlekraftwerk in der Nachbarschaft? Meine Heimat Nordfriesland zeigt dagegen, wie viele Vorteile die Windkraft hat. Victoria Renner dagegen schreibt, ich finde es richtig, Windkraftanlagen so zu platzieren, dass Anwohner nicht gestört werden. Die Energiewende soll doch für mehr Gesundheit sorgen in der Umwelt und auch für den Menschen. Also ist es doch logisch, auch Windkraftanlagen so zu bauen, dass die Menschen nicht zu Schaden kommen. Nico Hoffmann auch schreibt, er ist auch der Meinung, dass 1 Kilometer Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern eine völlig sinnvolle Abstandsregelung sei. Ich möchte den Windkraftunternehmer sehen, der in einer Gegend zieht, wo Windräder näher am Wohngebiet stehen. Das kann doch kein ernsthaftes Hindernis für die Energiewende sein. Und vielleicht noch Philipp Braun, er schreibt, Politik und Behörden sollten die Energiewende mit mehr Mut voranbringen. Die Gegner von Windkraftprojekten sind meiner Erfahrung nach meist eine kleine, laute Gruppe älterer Menschen, die versucht, unter dem Deckmantel des Naturschutzes eine Zukunftstechnologie zu blockieren. Herr Alborn, die Frage an Sie von Vernunftkraft. Der Hörer sagt, meist eine kleine, laute Gruppe älterer Menschen, die versucht, unter dem Deckmantel des Naturschutzes eine Zukunftstechnologie zu blockieren. Was sagen Sie?
Naja, also wir sind in unserer Technologiegruppe Naturwissenschaftler, Ingenieure, die hier sehr genau hingucken. Und es gibt Aspekte, über die hier niemand spricht. Und darüber reden wir jetzt mal.
Zum Beispiel?
Wir sind mittlerweile so weit, dass wir signifikante Mengen unseres Windstroms zu Negativpreisen im Ausland entsorgen. Allein diese Wortschöpfung, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich sage so gern, Sie können ja morgen mal versuchen, bei Ihrem Bäcker die Brötchen zu Negativpreisen zu kaufen. Das summiert sich mal im Jahr insgesamt auf einen volkswirtschaftlichen Schaden von 1,2 Milliarden Euro. Also wir haben jetzt schon bei Starkwindwetterlagen viel zu viel. Mhm. Und jetzt kommen Leute daher und sagen, wir brauchen noch mehr davon. In Schleswig-Holstein ist ein Viertel des produzierten Stroms abgeregelt worden. Das heißt, die Anlagen haben den Strom nicht ins Netz eingespeist. Und die Groteske ist, diesen Strom haben die trotzdem vergütet gekriegt. Das heißt, wir zahlen für Strom, der hätte produziert werden können. Und jeder Ingenieur und jeder Naturwissenschaftler kann sich leicht überlegen, wenn wir mehr dazu bauen, haben wir noch mehr Spitzen. Wir werden all das verschärfen. Mhm. Wir rennen mit dieser Energiewende technisch in eine Sackgasse. Und im Übrigen die Frage, wie Windenergieanlagen mit einer sicheren Leistung von 0 Kohlekraftwerke ersetzen sollen, die Frage haben wir hier noch nicht diskutiert. Mhm.
Sagt Herr Alborn von Vernunftkraft. Herr Krische von den Grünen, was entgegnen Sie ihm?
Also, es fängt schon an mit der ganzen Frage der Abregelung. Das ist unter 1%, das ist ein Problem, da muss man drüber reden. Da brauchen wir Netzausbau, da brauchen wir Flexibilisierung. Aber das Problem ist, dass wir während dieser Zeit Kohlekraftwerke haben, vor allen Dingen alte Braunkohlekraftwerke, aber auch Atomkraftwerke noch, die laufen weiter, die blockieren das Netz und dann muss die Windenergieanlage abgeregelt werden.
Das ist doch Unfug.
Das ist genau so. Auch wenn
das ist
das
genau
nicht gefällt.
Nicht so.
So, und,
das hat nichts damit zu tun, ob es mir nicht gefällt, sondern es hat offensichtlich was damit zu tun, dass Sie sich in diesen Dingen nicht auskennen.
Ja, das die ist Kohle schön, dass Sie das so sagen, aber ich habe jetzt eigentlich das Wort, ich habe Sie da auch ausreden lassen und ich bin ein höflicher Mensch. Vielleicht sollten Sie sich auch da disziplinieren und mich dann jetzt ausreden lassen. Und an der Stelle ist es eine absolute Erfolgsgeschichte, was wir mit den Erneuerbaren erlebt haben. Wir haben inzwischen 40% Erneuerstrom aus erneuerbaren Energien. Das waren vor 15 Jahren gerade mal 4%. Und das wird auch nicht ins Ausland verscherbelt oder verschenkt, sondern Deutschland ist im Moment eine Stromexportnation. Und wir helfen damit auch anderen Ländern, gerade Frankreich, die sehr stark auf Atomkraft gesetzt haben und Riesenschwierigkeiten haben, ihren Strombedarf zu decken. Wir helfen denen, damit auch raus. Aber wir werden unsere Stromproduktion reduzieren müssen, weil wir Überkapazitäten haben. Und deshalb steigen wir ja auch aus der Kohle aus. Und technisch ist das machbar, das mit erneuerbaren Energien zu machen, zu speichern, den Verbrauch zu flexibilisieren, die Erzeugung zu flexibilisieren. Das ist alles am Ende keine technische Frage mehr. Es geht nur noch darum, dass wir am Ende den politischen Willen haben, das auch zu regeln. Und dann muss man die Frage der Akzeptanz, die sicherlich vor Ort eine Diskussion ist, die muss man im Auge behalten. Aber dazu gehört auch, dass alle Umfragen, die ich kenne, zum Ergebnis kommen, dass 80% der Menschen im Land den Ausbau der erneuerbaren Energien, auch der Windenergie, ausdrücklich befürworten. Und dass auch in Regionen, wo Windkraftanlagen 1 Kilometer entfernt oder weniger von den Menschen stehen, dass da die Akzeptanz nicht weniger ist. Da gibt es zahllose Umfragen, die das belegen. Und insofern glaube ich, wir haben es hier mit einer kleinen, sehr lauten Minderheit zu tun, von der die Koalition sich leider beeindrucken lässt.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. An der Stelle würde ich gern Herrn Klamser das Wort geben. Herr Klamser ruft an aus Engeln. Das ist in Sachsen-Anhalt. In Egeln, genau. Egeln. Herr Klamser, Ihr Beitrag bitte.
Ja, schönen guten Tag, ja. Ich habe mich ja beruflich sehr stark mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und die Frage ist ja nicht, was jetzt in der Vergangenheit gelaufen ist, sondern ob wir bis 2050 100% erneuerbare Energien wirklich überhaupt machen können. Ist Deutschland groß genug dafür? Stand ja vor kurzem mal im Spiegel. Ja, und dazu möchte ich Ihnen ganz kurz mal zwei Zahlen nennen, die im Grunde genommen relativ einfach durch einfaches Rechnen in Abiturgröße im Grunde genommen hergeleitet werden können. Vor kurzem gab es von der DLR eine Studie, die hat also veröffentlicht, wie viele Insekten bei Windrädern getötet werden. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber diese Studie hat sehr interessante statistische Zahlen, die auch so stimmen, die habe ich mal nachgeprüft, genannt. Und zwar, es gibt in Deutschland größenordnungsmäßig 30.000 Windräder. Jetzt sage ich mal, es gibt in Norddeutschland 30.000 Windräder und in der Nordsee, nicht? So, und diese 30.000 Windräder haben laut dieser Studie eine Rotorfläche von 160 Quadratkilometern. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, 160 Quadratmeter Rotorfläche. Wenn man das sagt, diese Windkraftanlagen beeinflussen einen Bereich von 200 Meter Höhe, dann kann man einfach mal sagen, wenn Deutschland 370.000 Quadratkilometer groß ist, dann ist das eine Mauer von größenordnungsmäßig 800 Kilometer Länge. So, und das ist jetzt Norddeutschland, also Deutschland hat gepasst in ein Quadrat von 600 Kilometer Kantenlänge rein, dann ist also diese Mauer im Grunde genommen ein-, zweimal passt die da rein. So, und wenn Sie jetzt sagen, kennen, wie viel Energie wir aus dem Wind ziehen und das mit der Bernoulli-Venturi-Gleichung mal multiplizieren,
okay, nicht so,
dann kommen Sie. Ja,
Herr Klamser, bitte nicht. Sagen. Ja, aber bitte nicht zu technisch.
Ich bin jetzt schon fertig. Ich will Ihnen das nur. So, dann kommen Sie dazu, dass Sie auf diesen 200 Meter Höhe größenordnungsmäßig den Wind in ganz Deutschland um 30% abbremsen. Und das ist ja das, was wir letzten Sommer gesehen haben. Diese Hochdruckgebiete haben hier in der Gegend rumgestanden und die sind gar nicht weggekommen. Und wir sind hier sehr stark, natürlich neben dem Klimawandel, das gebe ich ja alles zu, sind hier sehr stark beeinträchtigt worden. Da will ich noch ein zweites Beispiel nennen. Das geht jetzt ganz schnell. Mhm. Es gibt den Sachverständigenrat für Umweltfragen beim BMU. Und der hat diese Studie 100% erneuerbare Energien 2050 gemacht vor 10 Jahren. Die gilt aber größenordnungsmäßig immer noch. Und die haben damals gesagt, wir brauchen 123 Terawattstunden pro Jahr an Speicherarbeit und müssen die Speicherleistung um den Faktor 10 auf 70 Gigawatt erhöhen. So, und wenn Sie jetzt einfach mal rechnen würden, wenn Sie das mit einem Pumpspeicherkraftwerk machen wollen, 123 Terawattstunden und so ganz große Stauwerke wie Itaipu nehmen zum Beispiel, wo die Staumauer über 200 Meter hoch ist, dann kommen Sie dazu, dass Sie dort dafür größenordnungsmäßig die 28-fache Fläche des Bodensees benötigen würden.
Herr Klamser, so. Ich glaube, Sie haben...
Und das heißt also, ja,
Sie haben, Herr Klamser, Sie haben...
Schon. Diese Zahlen sind so groß, ja, dass wir im Grunde genommen jetzt das alles noch verkraftet haben, auch diese Abschaltung. Es gab ja zum Beispiel im Frühjahr auch hier große Probleme mit der Stabilität des Stroms.
Herr Klamser, Sie haben Ihren Punkt, glaube ich, gemacht. Den haben wir jetzt auch verstanden. Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich würde das gerne jetzt mal weitergeben an Herrn Lenz. Herr Lenz, wie sehen Sie das? Ich meine, wir haben die Energiewende, sie ist ja beschlossen. Das Argument von Herrn Ahlborn und auch von Herrn Klamser ist ja letztlich, dass das vollkommen überdimensioniert ist, was da jetzt geplant ist. Was entgegnen Sie da?
Naja, ich glaube, die ganze Fragestellungen sind ja natürlich komplex. Das wurde ja anhand der Wortmeldung klar. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es ja so, dass wir bis 2030 das Ziel haben, 65% des Strombedarfs aus Erneuerbaren zu decken. Das betrifft ja nicht die Primärenergie, den Primärenergiebedarf. Und dann relativiert sich das Ganze. Wir sind jetzt, wie vorhin schon gesagt, bei 43% an Erneuerbaren im Strombereich. Die Windenergie macht übrigens davon 17,5% aus. Die Windkraft am Primärenergieverbrauch macht 3% aus. Also wenn man wirklich das Ziel hat, den gesamten Primärenergiebedarf durch Erneuerbare aus Deutschland zu decken, dann wird es natürlich schwierig bis unmöglich. Also man muss dazu sagen, dass wir auch sicher zukünftig auf Importe von Energie angewiesen sein werden, ob das dann Power-to-X ist in Ländern, wo die Sonne öfter scheint oder der Wind noch häufiger geht, das ist das andere. Aber gleichzeitig haben wir natürlich schon auch noch Potenziale in Deutschland, die es auch zu heben gibt. Das ist ja nicht nur Wind onshore, das ist auch Wind offshore. Wir haben ja hier...
Also
Wind,
onshore ist auf dem Land und offshore auf der See.
Ganz genau richtig. Und wir haben ja gerade auch bei den Windanlagen an See gesehen, dass wir hier sehr hohe Kostendegressionen haben, also dass die Preise auch sinken, sehr, sehr stark. Da gab es jetzt bei den Ausschreibungen Gebote zu null. Aber wir haben natürlich auch noch Potenziale bei der Photovoltaik. Die Photovoltaik wird sicher auch die nächsten Jahre wieder eine stärkere Rolle spielen. Wir haben Potenziale bei der Biomasse, aber gerade im Süden der Republik auch immer noch bei der Wasserkraft, bei Geothermie. Und ich glaube, wenn man sich das Gesamtenergiekonzept anschaut, dann müssen wir diese Potenziale in Deutschland noch nutzen, wohl wissend, dass wir den gesamten Energiebedarf auch nicht zukünftig in Deutschland decken können. Also insofern sind ja auch spielt ja auch Gas als Übergangstechnologie eine wesentliche Rolle, auch gerade zum Ausgleich der volatilen, der schwankenden Erneuerbaren. Da kann Gaskraft auch durch die hohe Flexibilität einen Beitrag für die Versorgungssicherheit leisten. Also man muss das schon alles auch im Konzept denken und das macht auch die Bundesregierung.
Ich würde ganz gerne mal aufgreifen, was Herr Krischer vorhin gesagt hat. Da werde weil das Argument jetzt hinter dem konkreten Vorschlag mit dieser 1000-Meter-Regelung ist ja eben den haben Sie ja vorhin auch genannt, Herr Lenz, dass man die Bürger mitnehmen will, dass man sich um mehr Akzeptanz bemüht. Auf der anderen Seite hat Herr Ahlborn ja auch sehr klar gemacht von Vernunftkraft und der Hörer eben ja auch gerade, dass man letztlich die ganze Energiewende ablehnt. Also hat der Krischer da recht, wenn man sagt, man nimmt hier zu sehr Rücksicht auf eine laute Minderheit?
Also die Frage, dass die Energiewende nicht ohne Beeinträchtigung gehen wird, auch ohne sichtbare Beeinträchtigung, das ist ja ganz klar. Aber es ist natürlich auch immer eine Abwägung, wenn wir aus Kohle aussteigen wollen, wenn wir aus Atomkraft aussteigen wollen, dann muss natürlich auch zusätzlich was entstehen und das wird auch immer wieder zu Beeinträchtigungen führen. Die darf man auch nicht kleinreden, das muss man aus meiner Sicht ernst nehmen. Da darf man auch keine neue Linie zwischen Stadt und Land aufbauen aus meiner Sicht. Also sozusagen der Ausbau betrifft das Land und wir in der Stadt können dann grünen Ökostrom konsumieren. Also insofern glaube ich, gilt es das alles ernst zu nehmen, aber die Energiewende an sich würde ich prinzipiell jetzt nicht in Frage stellen. Da ist jetzt vieles zwar schwieriger, als es im ersten Augenblick vielleicht den Anschauen macht, aber wir haben auch global den Trend, dass sämtliche Länder der Welt einen signifikanten Anteil ihrer Stromversorgung eben auch jetzt schon und auch zukünftig aus Erneuerbare beziehen werden und auch der Trend der Dekarbonisierung, also das heißt der CO2-Einsparung, wird ja auch durch die Energiewende begünstigt. Insofern denke ich, sollte man schon warnen, die Energiewende an sich in Frage zu stellen. Die schafft auch Wertschöpfung in Deutschland, die schafft auch Arbeitsplätze, wenn man sieht, wie viel auch Technologie hier auch exportiert wird. Also insgesamt ist es nicht ganz einfach, die Energiewende in Deutschland zu gestalten. Es ist komplex. Wir brauchen Akzeptanz. Wir brauchen natürlich auch Beteiligung der Menschen. Auf der anderen Seite hat die Energiewende aber immer noch auch Chancen für Deutschland und auch für Deutschland in der Welt.
Herr Krischer.
Ja, Herr Lenz hat völlig recht. Das ist eigentlichen Projekte, was wirtschaftliche Zukunft bedeutet. Ich habe nie verstanden, wie Menschen es verteidigen können, wenn wir Gas von Herrn Putin oder Öl von irgendwelchen Scheichs in Saudi-Arabien für 90 Milliarden im Jahr verdienen können, wenn wir einen Großteil dessen auch hier machen können. Natürlich hat das Beeinträchtigung, bedeutet das Veränderung. Wenn Sie eine Photovoltaikanlage aufs Dach machen, da verändert sich in der Regel die Farbe des Daches. Wenn Sie eine Windenergieanlage aufbauen, da verändert sich die Landschaft. Das ist überhaupt keine Frage. Aber man muss ja immer, und das ist ja Politik, man muss ja immer über die Alternativen reden. Was wäre die Alternative? Ich komme aus dem rheinischen Braunkohlerevier. Da geht es nicht darum, dass Menschen zu nah an Windkraftanlagen wohnen, sondern da werden die Dörfer gleich ganz abgebaggert für die Kohle. Das ist das, was da passiert. Genauso die Fragen der Atomkraft. Wir haben Bedrohungen von Reaktoren, die um Deutschland rumstehen, wo die Menschen uns sagen, sorgt bitte mit dafür, dass die abgeschaltet werden. Das will völlig zu Recht auch niemand. Und dann müssen wir gucken, wie wir den Prozess des Ausbaus der Erneuerbaren, ich sage nochmal, technisch ist das alles kein Problem mehr, es ist nur noch eine Frage des politischen Willens. Und ich höre da sehr gerne, was Herr Lenz sagte. Er sagt ja auch, das ist ein wirtschaftliches Potenzial für Deutschland, weil wir überall in der Welt erleben, dass inzwischen die Erneuerbaren boomen, dass da investiert wird, nicht mehr ins fossile System. Aber dann muss man auch die Politik im eigenen Land machen und dann auch den Menschen deutlich sagen, wir sorgen selbstverständlich dafür, dass Emissionsschutzregeln, dass Artenschutzregeln, dass all das gemacht wird. Aber dass es nicht am Ende auf eine Verhinderungspolitik hinausläuft. Und diese Verhinderungspolitik bei der Windenergie, die sehe ich vor allen Dingen im Land Bayern, wo man sagt, wir wollen gar nichts mehr machen. Wir machen eine Regelung, wo man keine einzige Anlage mehr baut. Und das droht jetzt komplett auch auf Bundesebene. Und das ist für mich der falsche Ansatz.
Sagt Herr Krischer von den Grünen, jetzt würde ich gerne Wolfgang...
Jetzt möchte ich gerne mal Herrn...
Okay, Herr Albon, noch Sie kurz und dann noch der nächste
Hörer. Nochmal korrigieren. Wir werden aus der Kohle und aus der Kernenergie nicht aussteigen können, ohne ein wie auch immer geartetes Ersatzsystem, seien es Gaskraftwerke, was auch immer. Warum? Weil es flächendeckende Flauten in Deutschland gibt und die können auch nachts sein. Und kommen Sie mir bitte nicht mit irgendwelchen europäischen Ausgleich. Es gibt auch paneuropäische Flauten. Dieses Problem, insbesondere Speicherproblem, ist technisch völlig ungelöst. Vor diesem Hintergrund ist jedes Windrad, was wir jetzt dazu bauen, technisch überflüssig.
Herr Krischer, eine kurze Replik.
Ja, also das ist nicht technisch ungelöst. Wir haben heute die Speichertechnologien stehen zur Verfügung. Wir müssen uns vor allen Dingen darum kümmern, dass wir Erzeugung und Verbrauch flexibilisieren. Und es ist in Europa so, wir haben heute schon ein europäisches Verbundsystem und auch mit Kohle- und Atomkraftwerken findet da ein europäischer Ausgleich statt. Das ist völlige Normalität. Und ich habe ein 5 Meter langes Regal in meinem Büro, wo nur Studien drinstehen, die sich in Details unterscheiden, die aber eine klare Botschaft haben. Technisch ist das mit der Energiewende machbar. Die Technologien haben wir. Es ist auch finanzierbar. Es ist am Ende eine Frage des klaren politischen Rahmens. Und der fehlt in weiten Teilen noch. Der muss deutlich verbessert werden. Und das, was wir im Moment erleben, geht in der Tat leider in die falsche Richtung.
So, und jetzt geht das Wort an Wolfgang Selig. Herr Selig, Sie rufen an aus Heidelberg. Ihr Beitrag, bitte.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an den Herrn von Vernunftkraft. Ich gehe mal davon aus, dass er kein Klimaleugner ist, dass er damit einverstanden ist, dass wir irgendwann CO2-frei sein müssen und will von ihm wissen, wie denn bitteschön der Strom für unser gesamtes Energiesystem erzeugt werden soll, weil Photovoltaik werden die Flächen nicht ausreichen. Den Wasserstoff brauchen wir teilweise auch schon aus dem Ausland, aus der Sahara und anderen Wüstengebieten, die uns dann für Power to Fuel, Power to Gas diese CO2-freie Energie liefern. Aber wenn nicht auch mit mehr Windenergie, wie soll es denn laufen bei uns, bitteschön? Mhm.
Klare Frage, Herr Selig, danke schön. Und dann reiche ich die Frage weiter zur Beantwortung an Herrn Albon.
Tja, das, was wir hier im Augenblick machen, Die Zahl ist ja schon gefallen. Wir sind ungefähr bei, mit Wind und Solar, bei 3% der Primärenergie. Und da können Sie sich selbst überlegen, welche großen Einsparungen an CO2 wir damit bewirken. Der Ingenieur nennt solche Größenordnungen in erster Näherung vernachlässigbar. Mit dem, was wir hier tun, in Bezug auf Kohlendioxidemissionen, bewirken wir ungefähr nichts. Weil wir durch die Abschaltung auch der Atomkraftwerke die eine kohlendioxidfreie Technologie durch die andere ersetzt haben.
Aber nochmal, befürworten Sie eigentlich generell den Weg hin zu einer CO2-freien Wirtschaft?
Eine CO2-freie Wirtschaft für Deutschland ist eine Illusion. Warum? Weil unser Energieverbrauch so gigantisch groß ist, dass er im Land nicht CO2-frei umsetzbar ist. Eine Zahl dazu. Unser Verbrauch an fossilen Brennstoffen im Verkehr liegt bei 750 Terawattstunden. Das ist ein gigantischer Energiebetrag. Damit können Sie den ganzen Bodensee um 15 Grad erwärmen. Und da frage ich Sie, wo holen wir diese Energiebeträge her? Die einzig realistische, halbwegs realistische Option für mich sind solche Gedanken wie Desertec, Kraftstoffsynthese in der Wüste, Wasserstoffsynthese. Das sind Technologien, die im Ansatz zum Beispiel dazu dienen könnten, unseren Straßenverkehr tatsächlich zu dekarbonisieren, mit der Folge, dass wir dann mit Brennstoffzellenautos fahren.
Jetzt auf der anderen Seite ist es ja so, Tesla, das amerikanische Unternehmen, das hier sehr erfolgreich E-Autos produziert, hat ja gesagt, sie wollen jetzt eine große Fabrik bauen in der Nähe von Berlin, eben weil da auch sauberer Strom, also aus erneuerbaren Energien, zur Verfügung steht. Ist das nicht schon auch ein Argument, die Frage geht jetzt mal an Herrn Lenz, dass man eben diese Energieträger forciert, weil sie eben auch ein Standortfaktor sind, ein wichtiger?
Naja, ich kann nicht abschließend beurteilen, was dann...
Das können wir alle nicht, aber es war jetzt ein Beispiel dafür, dass eben tatsächlich ein Konzern gesagt hat, das ist erstmal attraktiv für mich, deswegen kann ich mir vorstellen, ob es dann eben so kommt, wissen wir alle nicht, da eine große Fabrik zu bauen.
Ja, und das ist ja doch auch insgesamt positiv. Das ist aus meiner Sicht auch ein positives Zeichen für den Automobilstandort Deutschland insgesamt. Das zeigt, dass wir hier gute Ingenieure, gute Fachkräfte haben. Und wenn daneben auch noch die Erneuerbaren ein Standort Vorteil sind, dann ist das doch gut. Gerade auch in Brandenburg, das ja einen Strukturwandel hinter sich hat, schadet es sicher nicht. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn Tesla sich für Bayern entschieden hätte, aber da bin ich mal großzügig, weil natürlich der Automobilstandort Deutschland insgesamt davon profitieren wird. Aber wir haben schon auch andere Beispiele, die in ähnlicher Weise gestaltet sind, dass sich manche Rechenzentren eben auch an Standorten ansiedeln, wo es viele Erneuerbare gibt, um eben dann auch den Mehrwert den Kunden verkaufen zu können, dass der Strombedarf aus Erneuerbaren gedeckt wird. Also insofern gibt es eben auch die Vorteile. Daneben haben wir aber auch die Aufgabe, für Versorgungssicherheit und für Bezahlbarkeit zu sorgen. Und zwischen diesem Dreieck bewegen wir uns eben auch politisch.
Ich würde ganz gerne, bevor wir den nächsten Hörer mit in die Sendung nehmen, noch mal ganz kurz auf die Branche selber schauen. Der Ausbau der Windkraft ist in den letzten Jahren merklich ins Stocken geraten. Eine Zahl mal zu nennen, von Januar bis September wurden nur 148 Windräder errichtet. So wenig wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr. Herr Krischer, aber zur Vollständigkeit gehört ja auch, dass sich eben einiges geändert hat, auch 2017. Es gibt jetzt mehr Wettbewerb, mehr Konkurrenz und das schlägt natürlich auch auf die Branche durch.
Ja, die Branche hat ein großes Problem in Deutschland, noch bauen zu können, weil die Planungsverfahren für Windenergieanlagen inzwischen mindestens 5, in der Regel 6, 7, 8 Jahre dauern. Da gibt es völlige Rechtsunsicherheiten. Behörden vor Ort, die das genehmigen müssen, die trauen sich nicht mehr, die Genehmigung zu erteilen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach in Zukunft ein klares Regelwerk für ganz Deutschland, was die Bedingungen dann festlegt. liegt, unter denen das entsprechend stattzufinden hat. Da muss einiges passieren. Es braucht aber auch den politischen Mut, dann zu sagen, wir sind bereit, auch entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen, wo der Ausbau dann weitergeht, damit die Branche am Ende Planungssicherheit hat. Es kann ja nicht sein, dass das, was schon mit der Photovoltaik passiert ist, die weltweit boomt nach wie vor, die, wo wir mal vor ein paar Jahren Weltmarktführer waren, die komplett aus Deutschland verschwunden ist, dass das jetzt auch mit der Windindustrie passiert. Es gehen im Moment Zehntausende Arbeitsplätze verloren, viel mehr als die Kohle überhaupt hat. Und das fände ich fatal, auch für den Wirtschaftsstandort, weil es ist ja eben angesprochen worden, es geht nicht nur um die Produktion von Erneuerbaren, sondern zunehmend wird für Unternehmen, das ist nicht nur Tesla, sondern das finden wir auch bei Stahlunternehmen, bei Chemieunternehmen inzwischen, die sagen, wir wollen erneuerbare Energien haben, wir brauchen die in der Zukunft, um halt auch nachhaltige Produkte machen zu können. Und da wäre es fatal, wenn wir diese Branche, die im Moment noch in Deutschland existiert, aber große Schwierigkeiten hat, wenn wir die aus dem Land treiben und am Ende wir das auch wieder aus China importieren müssen.
Mhm. Herr Lenz, vielleicht nochmal auch an Sie. Also der Kohleausstieg wird vielleicht vermutlich rund 40 Milliarden Euro kosten. Gleichzeitig läuft jetzt die Förderung für viele Windräder in den 2020er Jahren aus. Ist da nicht ein bisschen eine Schieflage, auch was eben staatliche Unterstützung angeht?
Ja, man darf schon auch betonen an der Stelle, dass wir im Rahmen der IEG-Umlage jährlich 27 Milliarden Euro wälzen. Ich stelle das nicht in Frage, aber man muss es schon auch im Verhältnis sehen. Durch das Strukturstärkungsgesetz bei der Kohle fördern wir die Regionen, übrigens auch mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Also auch die Erneuerbaren werden in den Revieren zukünftig eine signifikante Rolle spielen. Und wenn man die Photovoltaik betrachtet, dann dürfen wir natürlich nicht irgendwo in die Geschichtsfälschung verfallen. Natürlich war auch das Dumping von China ausschlaggebend, dass in Deutschland die Photovoltaikbranche in Schwierigkeiten geraten ist. Und ich finde es ja schon interessant, dass der Oliver Krischer jetzt klare Regeln für ganz Deutschland beim Planungsrecht fordert. Und wenn die bei den Abstandsflächen geschaffen werden, das dann entsprechend auch in Frage stellt. Es ist richtig, dass wir im Moment keine entwickelten Projekte haben, dass wir keine umsetzungsreifen Projekte haben. Und wenn wir uns da einig sind, dass wir im Planungsverfahren da auch Fortschritte Bund und Land erzielen müssen, dann ist es ja schon ein gutes Zeichen. Da geht es übrigens auch um Umweltrecht, da geht es um Planungsprozesse insgesamt und auch um Genehmigungsverfahren. Und da müssen wir schneller werden und auch besser werden. Vielleicht nur ein Beispiel. Wir haben in Deutschland immer noch ein Problem, das Problem ist nicht, dass wir Gutachten brauchen bei Windrädern, auch bezüglich des Artenreichtums der Vogelwelt. Aber ein Problem ist schon, dass wir ein einmal erstelltes Gutachten dann nicht an einem Standort für weitere Projekte hernehmen können. Also da gibt es wirklich Spielraum, auch gerade was das Umweltrecht insgesamt betrifft, um Verfahren zu beschleunigen, ohne dass damit auch irgendjemand beeinträchtigt wird, ohne dass damit auch Abstände in Frage gestellt werden, kann man jetzt schon schneller werden und da müssen wir uns anstrengen.
Jetzt würde ich gerne Herrn Eisenhut mit in die Sendung holen. Herr Eisenhut, Sie rufen an aus Wien. Ihr Beitrag bitte.
Ja, schönen guten Tag. Ich arbeite seit 26 Jahren in der Energiewirtschaft, vermarkte übrigens Strom auch aus Windkraft. Und ich finde die Diskussion sehr interessant. Der eigentliche Aspekt, der die Windkraft hemmt, sehe ich in der Problematik, dass neue Projekte ausgeschrieben werden müssen. Das heißt, wenn man einen Windpark bauen will, muss man praktisch anbieten, dass ich, sag ich mal, das Ganze umsonst mache. Dann habe ich eine Chance, das zu bekommen. Schon allein deshalb wird in Deutschland nichts mehr großartig zugebaut. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist, ab 2022, 2023 fallen die ersten Anlagen aus dem Fördertarif raus. Das heißt, sie kommen auf den realen freien Markt und sind dann den echten Börsenpreisen, Terminmarktpreisen ausgeliefert. Wir hatten schon 2016 Strompreise an der Leipziger Börse von 20 Euro die Megawattstunde, das sind 2 Cent. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Windkraftanlagenhersteller 1 bis 2 Cent für die Wartung haben will, können Sie sich ganz schnell ausmalen, was passiert mit der hochgelobten Energiewende in Deutschland. Das wird schnell zum Strohfeuer. Ich bin relativ sicher, dass es Rückbaus geben wird. Auch Kollegen von der Stadtkraft haben das schon gesagt. Es wird Rückbaus geben. Es wird nicht einen Zuwachs geben, es wird einen Rückbau geben. Davon gehe ich aus. Und das Dritte, in diesem Zeitraum bis 2022, 2023 fallen gleichzeitig 10.000 MW Grundlast Atomkraft vom Netz planmäßig. Es gibt keinen Ersatz für die Grundlast. Und Wind und Sonne sind da bekanntlich nicht in der Nacht da. Es gibt da auch schon von der Bundesregierung, vom Bundeswirtschaftsministerium einen Bericht, wo schon bekannt gegeben wird, dass ja an den Grenzen 3.000 MW Leistung frei wären, die man über die Grenze kriegen könnte. Und da können wir uns alle ausmalen, alle die zuhören, woher der Strom kommt. Aus Frankreich, aus Tschechien, aus Polen. So viel zum Thema Energiewende.
Sagt Herr Eisenhut aus Wien. Das waren jetzt mehrere Punkte. Herr Krischer, also auf der einen Seite, Atomenergie fällt weg. Das heißt, wir importieren dann vielleicht Atomenergie dann einfach aus dem Ausland. Ja, und das Zweite ist, dass eben viele Windkraftanlagen, dass denen vielleicht finanziell dann die Puste ausgehen wird. Was sagen Sie darauf?
Ja, Eisenhut hat in vielen Punkten völlig recht. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir ja schon seit Anfang der Nullerjahre Windkraft ausbauen in Deutschland. Und viele Anlagen sind jetzt in den Alter gekommen, dass sie erstens aus der Förderung rausfallen und zweitens auch technisch, die waren auf 20 Jahre ausgelegt, dann jetzt auch das keinen Sinn mehr macht und man sie stilllegt. Aber genau da wirkt ja fatal diese Abstandsregelung, die beschlossen wird. Ich bin überhaupt nicht gegen klare Regeln, ich bin nur gegen Regeln, die irgendwie alles abwürgen am Ende. Und das wird dazu führen, dass viele dieser Standorte, die heute schon genutzt werden, wo die Anlagen dann in Kürze stillgelegt werden oder nicht mehr wirtschaftlich betreibbar sind, wo aber neue sehr gut Sinn machen würden, dass wir die nicht mehr nutzen können, weil die dann halt unter diesen 1000 Metern zu 5 potenziellen Wohnhäusern liegen. Und damit verschenken wir halt schon benutzte Standorte, wo eigentlich gar nicht sich die Frage der Akzeptanz mehr stellt. Die verschenken wir an der Stelle und das ist besonders fatal. Wir müssen auch über so Dinge reden. Wir haben in Deutschland Unmengen an solchen Funkfeuern für den Flugverkehr. Im Ausland ist das alles kein Problem. Da kann man in einem Abstand um bis zu 5 Kilometer Windkraftanlagen bauen. In Deutschland haben wir einen Abstand von 15 Kilometer. Kann niemand einem technisch erklären. Behält diese Bundesregierung die ganze Zeit unverändert dabei. Es gibt immer wieder mal Ankündigungen, man wolle das ändern, würde etliche 100 Megawatt an zusätzlichen Windenergieleistungen in Deutschland bringen. All das passiert nicht. Das brauchen wir aber und das wäre halt die Möglichkeit, um das zu sagen, was der Anrufer da auch gesagt hat. Es wäre natürlich am Ende fatal, wenn wir Kohlekraftwerke abschalten, aber dann den Ausbau der Erneuerbaren nicht schaffen und dann in Energieversorgungsschwierigkeiten kommen. Ich glaube, wir haben das Potenzial in unserem Land, das zu machen. Da hat sich ja auch eine Kohlekommission in dem ganzen Spektrum von Umweltverbänden bis hin zum BDI drauf verständigt. Da ist aber auch der Sachverstand vorhanden. Die haben das beschrieben, wie das geht. Und warum machen wir das nicht, sondern machen jetzt eine Politik, die da völlig unnötig auf die Bremse geht.
Herr Lenz. Ja, ich war Mitglied der Kohlekommission, der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Und natürlich ist der Ausbau der Erneuerbaren bis 2030 ein wichtiger Punkt. Wir werden aber, und das steht ja auch im Beschluss der Kommission, wir werden aber den Ausbau der Gaskraftwerke eben auch brauchen. Wir werden auch Kraft-Wärme-Kopplung zukünftig brauchen, um den Punkt der Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und einen Punkt möchte ich schon betonen. Jetzt kann man über das einzelne Verfahren bei den Ausschreibungen sprechen, aber die Ausschreibungen haben schon auch dazu beigetragen, dass wir eben wirtschaftlicher werden, dass wir jetzt Angebote haben für 5 Cent Wind an Land. Wir haben 4,5 Cent Angebote bei Photovoltaik, also dass wir in die Wirtschaftlichkeit und auch in die Bezahlbarkeit kommen der Anlagen. Und ich sehe das Auslaufen der Förderung von 20 Jahren. Die Anlagen sind ja alle abgeschrieben, das muss man ja auch, und bezahlt, das muss man ja auch dazu sagen. Ich sehe das als Chance, dass sich hier Geschäftsmodelle am Markt entwickeln. Und insofern sehe ich das gar nicht so negativ, sondern eher auch mit Innovation, mit Kreativität der Marktakteure verbunden. Und letzter Punkt, wo man wirklich was machen kann, sind die Abstände beispielsweise zu Wetterradaranlagen, aber auch zu Flughäfen. Da ist natürlich der Sicherheitsaspekt, der im Vordergrund steht, aber wenn sich da eben auch Erkenntnisse ergeben, dass man da was machen kann, dann warum nicht das auch einschränken oder beziehungsweise eben auch ausweiten? Aber noch zu dem Punkt der Abstände. Es ist ja so, dass auch in den Ländern, wo die Grünen mitregieren, die Abstände anscheinend umgesetzt werden. Also in Brandenburg mit Jamaika, aber auch in Schleswig-Holstein. Und wir haben ja die Möglichkeit für die Kommunen davon abzuweichen mit Opt-out-Regelungen, mit Möglichkeiten auch bestehende Standorte weiterlaufen zu lassen, wenn die entsprechende Kommune eben das will und dann eben auch über finanzielle Anreize davon profitiert. Also es ist nicht so, dass was eingeschränkt wird, sondern dass eine Möglichkeit geschaffen wird für die Kommune und das Ganze sich aber an einem einheitlichen Rahmen orientiert. Und insofern glaube ich, dass wir da schon die Chance haben, dass auch bestehende Windanlagen weiter am Netz bleiben.
Sagt Herr Lenz von der CSU. Bevor wir den nächsten Hörer in die Sendung holen, will ich nochmal zwei Mails vorlesen. Armin Köhler fragt, existieren eigentlich zuverlässige Untersuchungen bzw. Studien bezüglich der Folgen von Infraschall, welche diese Windräder verursachen sollen und falls ja, welche? Und Frank Mäder fragt noch, wie hoch sind die Lärmbelastungen durch Windkraftanlagen tatsächlich? Herr Alborn, wie sind da Ihre Erkenntnisse? Gibt es, diese Studien gibt es bestimmt, aber sind die denn zuverlässig, sind die seriös?
Also wir haben das Thema Infraschall in unseren Fachzirkeln sehr ausführlich untersucht. Der Infraschall von Windkraftanlagen ist ein erwiesenes Phänomen, darüber kann man nicht diskutieren. Das ergibt sich aus der Periodizität der rotierenden Flügel. Und mit dem Infraschall parallel haben wir eine Schallemission, die für die Menschen sehr, sehr lästig ist. Und diese Dauerbeschallung führt nun zu eindeutig nachgewiesenen Krankheitsbildern. Das kann sich jeder selbst überlegen. Und wenn dieses Wusch, Wusch, Wusch vor ihrem offenen Fenster noch so leise ist, es treibt sie in den Wahn. Und das ist das, was im Land passiert. Und von daher ist jede Abstandsregelung jenseits der 1000 Meter eine vernünftige Sache. Ich möchte noch eine Sache sagen zu dem, was wir eben hier diskutiert haben. Wenn wir die Windkraftanlagen jetzt nach 20 Jahren abschalten, die Subventionierung dieses Stroms war mal als Anschubfinanzierung gedacht. Und nach 20 Jahren sind diese Maschinen, nach 20 Jahren Subventionitis, nicht wettbewerbsfähig. Alles, was wir machen wollen, wir wollen sie durch neue ersetzen. Das bedeutet unterm Strich nichts als Subventionsverlängerung. Gerade dieser Effekt, dass wir die 20 Jahre alten Anlagen jetzt demontieren müssen, ist Inbegriff des totalen Scheiterns dieses politischen Konzepts.
Sagt Herr Alborn von Vernunftkraft. Und jetzt würde ich gerne an dieser Stelle Herrn Köpp mit in die Sendung holen. Herr Köpp, Sie rufen an aus Steso. Ihr Beitrag bitte.
Ja, schönen guten Tag in der Runde. Mein Name ist Köpp, wie gesagt, Steso. Das ist ein Ortsteil jetzt von Grabe und liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin aus einer Großstadt, und zwar aus Köln, 2011, Anfang des Jahres, hierher gezogen. Ich bin jetzt Rentner und habe die Ruhe gesucht im ländlichen Gebiet und musste feststellen, dass jetzt Anfang diesen Jahres 9 Windkraftanlagen hier erstellt wurden und es sollen noch 7 Stück dazukommen. Ich habe mich insofern gewehrt, wie es mir möglich ist, an den Erörterungstermin Widerspruch und dergleichen eingelegt und muss Ihnen sagen, seitdem ich jetzt hier die Windkraftanlagen, die nächsten sind 1000 Meter von mir entfernt. Das sind 3 Anlagen von der Eno Energie und die sind über 200 Meter hoch. Also ich kann, wenn der Wind in 2 Lagen steht, kann ich dann nicht mehr schlafen, ohne Fenster zuzumachen. Das hier auf dem ländlichen Raum. Ich kann mich nicht mehr draußen am Haus hinsetzen, weil das Sonnenkrach gibt durch diese Schallemission, wenn die Flügel oder die Propeller an dem Turm vorbeifahren, sagte ja auch eben der Herr Alborn, muss ich vollkommen recht geben, seine Aussagen. Und jetzt sollen noch 7 Anlagen dazu gebaut werden. Also das ist also keine Belastbarkeit. Das ist wirklich, das macht die Leute hier krank. Ich selbst bin auch herzkrank geworden. und könnt ihn Sachen aufführen. Und auch die Ländliche hier, die in dem Ortsteil wohnen, die haben das jetzt auch alle erst geschnallt, wo die Dinger gelaufen sind. Jetzt wollte ich Ihnen noch was dazu sagen, wie man sagt hier, naja, in der Stadt, da ist die Autobahn, da ist eine Tankstelle, da ist die Straßenbahnhaltestelle. Bloß, wenn ich sowas weiß, dann suche ich mir einen Punkt in der Stadt am Rande oder was, da kann ich, muss ich nicht hinziehen. Aber hier bin ich hergezogen, um Ruhe zu haben im ländlichen Raum, und jetzt holt mich das hier ein. Ich kann ja jetzt, meine Immobilie hat einen Wertverlust von 70%. Hier will keiner mehr herziehen. Ich habe Leute gefragt, die mich besuchen aus Köln, aus der Stadt und so weiter, die Riesendinger, die hier diese Anlagen gesehen haben, und die haben gesagt, na, wer will denn hier noch herziehen, willst du nicht endlich wegziehen? Also das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Und vor allen Dingen jetzt noch diese zweite Situation, wenn die Anlagen sich nicht drehen, und das passiert ungefähr, ja, ich will nicht übertreiben, aber 3 Tage in der Woche, wo sie sich stundenlang nicht drehen. Und ich weiß, was der Herr Alborn auch gesagt hat, was hier dann bezahlt wird an Stromeinkauf oder Verknappung, dass die Energie praktisch nicht ins Netz gehen kann, weil keine Leitungen existieren. Wieso macht man immer mehr Windindustrieanlagen und wartet nicht erstmal den Ausbau der Leitungskapazität ab?
Sagt jetzt Herr Köpp aus Stesow.
Ja, Fahrer Jan Krischer ist das zum Beispiel.
Ja,
ne?
Vielen Dank dafür. Würde ich jetzt tatsächlich auch an Herrn Krischer weiterleiten. Herr Krischer, was sagen Sie solchen Menschen, die ja tatsächlich eben betroffen sind von der Windkraft? Und natürlich gibt es eine gewisse Lärmbelästigung, keine Frage. Optisch ist auch eher umstritten. Verschandung der Landschaft lautet hier das Stichwort. Also ist das trotzdem am Ende eben eine notwendige Konsequenz, die Bürger dann auch ertragen müssen?
Also ich wohne selber neben Windkraftanlagen und schon seit einer Reihe von Jahren. Und natürlich, ob man die Anlagen schön oder nicht findet, ist eine Geschmacksfrage. Am Ende, ich kann eine Lärmbelastung bei auch weniger als 1000 Metern nicht feststellen. Ich höre die Anlagen nicht. Ich höre dagegen eine Umgehungsstraße, die in weiterer Entfernung ist, die da den Lärm macht. Aber das ist am Ende auch vieles subjektiv, was man als störend empfindet. Wir haben in Deutschland klare Emissionsschutzregeln, und glauben Sie mir, die Behörden, weil es da ja Klagen gibt und vielfache Widerstand, bearbeiten das sehr genau und sehr im Sinne der Anwohner, dass es hier keine Belästigung gibt. Und wenn ich dann das Wort Infraschall höre, was ja für Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, ganz gefährlich klingt, das ist niederfrequente Geräusche sind das, die entstehen bei jedem sich drehenden Objekt. Also Klassiker Waschmaschine. Ich kenne nur Studien über Windkraftanlagen, wo das ja verschwindend belanglos ist, wo jede Waschmaschine, die sich dann irgendwie in der Küche oder im Keller dreht, eine höhere Infraschallbelastung produziert und wo auch hoch umstritten ist, ob das überhaupt irgendeine Auswirkung auf den Menschen und Gesundheit hat. Also das sind alles Dinge, wo ich nur einen Kopf schütteln kann und wo ich dann immer sagen muss, Leute, das, was wir als Alternative haben bei Atom und Kohle, produziert ganz andere Probleme. Und wir haben beispielsweise die Situation, dass bei Kohlekraftwerken, die in den letzten Jahren gebaut werden, da gibt es überhaupt keinen Abstand. Da ist man teilweise 200 Meter an die Wohnbebauung rangegangen. Gucken Sie sich das mal im rheinischen Braunkohlerevier oder am Rande des Ruhrgebietes an. Also ich glaube schon, dass mit ein bisschen guten Willen und mit der Bereitschaft auch zu sagen, damit wir eine saubere Energieversorgung bekommen und Einhaltung aller Regeln, die wir da wirklich haben, dass das am Ende auch machbar ist. Und mein Eindruck ist auch, wenn die Windkraftanlagen dann gebaut sind, dann haben viele Menschen, merken dann auch, ja, so ein großes Problem ist das gar nicht und der Anblick ist jetzt auch nicht so störend, dass das am Ende auch dazu führt, dass die Wohnbebauung dann oder die Häuser dann weniger wert werden. Wir haben die Regionen in Deutschland mit hohem Windenergieanteil, beispielsweise Nordfriesland, wo die meisten Windkraftanlagen stehen. Das ist gleichzeitig eine wachsende Region, wo die Menschen hinziehen. Also das kann irgendwie am Ende auch nicht sein, dass das tatsächlich dann zu einem Problem für den Wert einer Immobilie wird.
Herr Lenz, an Sie die Frage nochmal von der CSU, weil Sie sind ja sozusagen auch der Regierungsvertreter hier. Wir haben vorhin ja schon mal drüber gesprochen. Also Ziel jetzt auch dieser neuen Regelung ist ja, die Bürger mitzunehmen. Aber wir haben eben ja auch schon gehört, das ist ja letztlich ein bisschen auch ein Grabenkampf. Also man hat nicht den Eindruck, dass da die jeweilige Seite von ihrer Position abrückt. Was könnte dann eine Lösung dann tatsächlich sein? Mehr Debatte, noch mehr öffentliche Beteiligung? Dann würde das ja auch bedeuten, dass die Genehmigungsprozesse wahrscheinlich ja noch länger dauern.
Also natürlich braucht es Beteiligung der Betroffenen, das ist überhaupt keine Frage. Das ist das eine, aber ich glaube, dass wir auch an anderen Stellen viel Luft haben, Genehmigungsprozesse zu beschleunigen. Und ein Thema ist schon auch, ich stelle das immer wieder fest, wenn man auch die Kommunen entsprechend finanziell beteiligt, wenn man auch Möglichkeiten gibt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger beteiligen an dem Ausbau der Windkraft, dass dann auch Akzeptanz entsprechend besteht. Ich könnte mir auch noch wesentlich kreativere Modelle vorstellen, beispielsweise, dass dann der Strom sogar günstiger wird für jemanden, der eben in der Nähe eines Windkraftrads
lebt. Dann machen Sie es als Regierung.
Und da haben wir auch einiges eben drin, dass die Grundsteuer eben auch einen Anreiz bietet für die Kommunen, dass entsprechend hier eben auch finanzielle Beteiligung möglich ist. Aber letzten Endes haben wir immer auch eine gewisse Abwägung zu treffen und dass das auch im Einzelfall zu Beeinträchtigungen führt, das darf man überhaupt nicht negieren. Und wir haben es ja gerade auch die Schilderung gehört, das muss man wirklich ernst nehmen. Da muss man auch schauen, dass man miteinander Wege findet. Und das wurde entsprechend eben auch in der Gesamtregelung adressiert.
Herr Alborn, an Sie auch noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sie haben ja auch die noch strengere bayerische Regelung favorisiert. Auf der anderen Seite bedeutet das jetzt, nach Bayern müsste vom Norden in den Süden eben auch mehr Strom transportiert werden. Stichwort hässliche Stromleitungen. Ist das da nicht auch eine Konsequenz, die die Bürger dann eben an anderer Stelle erleiden müssen?
Naja, diese Nord-Süd-Leitung ist genauso überflüssig wie Windkraft insgesamt. Und deswegen finde ich diese Debatte um diese Stromleitung, die geht ja auch durch meinen Landkreis hier in der Nähe von Kassel, die Debatte um diese Stromleitung ist schlichtweg absurd. Wir brauchen sie nicht. Diese Stromleitung dient nur dazu, überschüssigen Strommüll aus Norddeutschland zu entsorgen, wenn der Wind mal weht. Die meiste Zeit führt diese Leitung überhaupt keinen Strom.
Also ich höre da auch keine aufeinander zugehen. Da sind die Fronten wohl ziemlich festgefahren. Ja, das war es von Kontrovers heute zum Thema Streit um Windräder und die Folgen für die Energiewende. Ich sage Dankeschön an meine Gäste, Oliver Krischer von den Grünen, Andreas Lenz von der CSU und Detlef Alborn von Vernunftkraft. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen und Anregungen. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut in die neue Woche.